Ich erinnere mich konkret jetzt an kein wirklich bekanntes historisches Hochwasser, das irgendwo am Rhein oder am Neckar oder so gespielt hätte.
Ich wohne hier in Bodenheim und ich habe vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, an einer historischen Führung durch Bodenheim teilgenommen. Da haben wir auch an der Hochwassermarke im Ortskern Halt gemacht und es wurde vom Geschichtenerzähler viel über die beiden Hochwasser Ende des 19. Jahrhunderts in Bodenheim erzählt. Damals war fast ganz Bodenheim überschwemmt.
Also ich erinnere mich, dass es in meiner Heimatstadt Bingen am Rhein ein Gebäude gab, an dem immer so Schilder montiert waren, bei denen die Pegelstände von großen Hochwassern waren. Und dort war das immer irgendwelche Daten im 19., 20. Jahrhundert. Zudem kenne ich von Bildern von meiner Urgroßmutter, dass sie dort damals mit dem Boot zu ihrer Wohnung gefahren ist, weil sie in der Vorstadt gewohnt hatte.
Herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren. Das ist der Podcast des historischen Seminars an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Ich bin Andreas Frings, ich bin Studienmanager am historischen Seminar und das hier ist die dritte Staffel zum Thema History for Future. Ein Thema, das leider nicht an Aktualität verliert. Die Art und Weise, wie der Mensch auf seine Umwelt, auf Natur und auf Klima einwirkt oder auch wie Umwelt, wie Natur, wie Klima das Leben von Menschen in historischen Gesellschaften beeinflussen, verändern, ermöglichen oder auch schwierig machen. Was können wir zum Beispiel im historischen Gespräch über Naturkatastrophen, über die Welt zu dieser Zeit lernen, politisch, sozial, ökonomisch oder kulturell? Heute bohren wir rund um eines der verheerendsten Hochwasser der europäischen Geschichte. Das Hochwasser im Frühjahr 1784. Begleiten Sie uns gerne bei dieser Bohrung. Wir haben das in den Statements im Cold Open ja schon gehört. Klar gab es früher Hochwasser und ja, wir können uns dann alles Mögliche anpassen. Sollte also möglich sein, aus historischen Hochwassern und Naturkatastrophen zu lernen, oder? Und trotzdem, das Erinnern fällt uns schwer. Wir kennen kaum noch ein historisches Hochwasser. Und außerdem wissen wir nicht mehr so genau, was wir daraus eigentlich hätten lernen sollen. Ein Job für Historikerinnen und Historiker? Heute bohren wir in einem solchen Hochwasser und dazu noch in einem Hochwasser mit Eisgang, was auch immer das ist. Vielleicht lernen wir das ja heute. Es geht um das Hochwasser im Frühjahr 1784, das auf das sehr heiße Jahr 1783 und auch auf eine der größten vulkanischen Eruptionen auf Island folgte. Über dieses Hochwasser spreche ich heute mit Christian Zimmermann. Er war bei uns lange wissenschaftliche Hilfskraft im Arbeitsbereich Frühe Neuzeit und wie ich gehört habe, lassen ihn die Kolleginnen und Kollegen nur sehr ungern ziehen. Christian Zimmermann hat bei uns seine Masterarbeit eben zu diesem Hochwasser 1784 geschrieben. Eine echte Forschungsleistung, denn interessanterweise sind viele dieser historischen Naturkatastrophen, eben auch dieses Hochwasser, bisher gar nicht so gut erforscht, wie man das meinen könnte. Christian Zimmermann hat sich die Erfahrung dieses Hochwassers in seiner Heimatstadt Neuwied, einer Stadt am Rhein nördlich von Koblenz, angeschaut. Und ich habe auch von anderer Seite gehört, dass der Deich in Neuwied heute noch zu den Dingen gehört, über die in Neuwied immer noch viel gesprochen wird. Christian, ich weiß, dass du nicht nur historisch an Katastrophen interessiert bist, sondern seit Jahren auch selbst im Katastrophenschutz arbeitest, neben dem Studium. Umso mehr freue ich mich und zwar riesig auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren.
Ja, vielen herzlichen Dank dir für die Einführung, Andreas. Ich bin ebenfalls sehr froh, hier sein zu dürfen und nach dem letzten Themenblock im letzten Jahr, der ja Seuchen behandelt hat, heute mal ein wenig eine andere Richtung einzuschlagen und in die Richtung von anderen Katastrophen und Krisenereignissen zu gehen und zu schauen, wie die verschiedenen Gemeinschaften beeinflusst haben und das heute am Beispiel Neuwied 1784 ein wenig durchzuexerzieren.
Fangen wir am besten mittendrin an, nämlich beim Hochwasser in Neuwied selbst und zwar als Naturkatastrophe. Vielleicht nimmst du uns mal mit in den Tag eines Neuwieder Bürgers, der Ende Februar 1784 aus dem Fenster schaut. Wann erreicht diese Flutwelle Neuwied? Welche Schäden richtet sie an? Was erleben die Menschen eigentlich ganz konkret?
Ja, so bereits im Januar und Februar ist der Rhein bei Neuwied teilweise zugefroren. Es wird aber wieder von Aufgängen berichtet. Das heißt, dass das Eis fortgetrieben ist. Und am 24. Februar, da fängt es nämlich an, interessant zu werden, kommt der erste Eisgang. Also Eisgang heißt, dass das Eis rein abwärts angetrieben kommt, dass mit diesem Eis den Schollen, die davor einen Rückstau gebildet haben, an einer in der Regel Engstelle im Tal, beispielsweise im Mittelrheintal, dass diese nun vortreiben und dass hinter diesem Eis nun auch eine ganze Wasserwand praktisch hinterherkommt. Also signifikant steigende Wasserpegel innerhalb kürzester Zeit. Dieser erste Eisgang am 24. Februar 1784 zog an Neuwied noch ohne Schäden vorüber. Als Bürger könnte man vielleicht aus dem Fenster schauen und sehen, dass das Eis vorbeitrieb, aber der Rhein seine Ufer noch nicht wirklich verlassen hat. Und auch im selbst Neuwied drumherum gab es keinen neuen Eisstau, also es gab nur sehr wenige natürliche Hindernisse, sehr wenige natürliche Felsen oder andere Sachen, wo sich das Eis hätte wieder sammeln und einen natürlichen Damm bilden können. Deswegen ging dieser Eisgang, wie berichtet wurde, schadlos ab. Die nächste größere Flutwelle kam dann direkt zwei Tage später, nämlich am 26. Februar 1784. Und diese neue Flutwelle hat dann bereits die Gärten und Häuser erreicht, also bereits für erste Schäden gesorgt, die ersten Felder überspült. Und dann folgte zwei Tage später wiederum ein erneuter, diesmal sehr schwerwiegender Eisgang mit sehr rasch ansteigendem Wasser. Und in der Nacht vom 28. auf den 29. ist das Wasser dann sehr signifikant angestiegen und es wird sogar davon berichtet, dass das oberste, also das zweite Stockwerk der Häuser erreicht wurde und die Menschen mit Rotter, die ja natürlich von dem Wasser im Haus aufwärts geflohen sind und auch versucht haben, aus den unteren Stockwerken ihr Hab und Gut in die oberen zu retten. Aber ein so großes Hochwasser gab es in Neuwied bis dahin noch nicht. Das heißt, es war schon sehr bedeutsam und auch die Bewohner waren sehr schockiert davon, dass das Wasser eine derartige Höhe erreicht hat. Das war also völlig ungewohnt. Im Diarium der Brüdergemeinde, also einer Quelle, da komme ich später nochmal genauer drauf zu, wird auch dann davon berichtet, dass man versucht hat, um halt weiter miteinander reden und kommunizieren zu können, aber auch um gegebenenfalls Wasser und Lebensmittel tauschen zu können, dass man eben auf Höhe der Dachgeschosse Durchbrüche gemacht hat zwischen den Häusern, sodass es möglich war, trockenen Fußes von einem Haus zu einem anderen zu gelangen. Also auch solche drastischen Maßnahmen wurden da ergriffen. Des Weiteren wird von Eisblöcken berichtet, die teilweise hausgroß waren, die auf dem Wasser trieben und auch im Laufe dieses Tages und in folgenden Nacht ganze Hauswände einrissen und für immense Beschädigung gesorgt haben. Spannenderweise wurde im Gegensatz zu anderen Städten am Rhein kein Haus vollständig eingerissen, aber immerhin wurden ganze Häuser schwer beschädigt durch das eindringende Wasser, wie auch durch die fehlenden Mauern, die einstürzenden Dächer, die durch diese riesigen Eisblöcken eben ja verursacht wurden. Insbesondere im Diarium der Herrnhuter Brüdergemeinde wird auch von panikartigen Zuständen in der Stadtbevölkerung berichtet und auch der Augenzeugenbericht eines gräflichen Beamten, der sich praktisch auf der anderen Seite der überschwemmten Stadt, am Festland sozusagen, in Hettesdorf aufhielt, beschrieb die Panik, das Geschrei und die gesamte Hilflosigkeit der Menschen, die versucht haben, aus dem steigenden Wasser und aus den vom Wasser umgebenen Häusern zu flüchten und schnellstmöglich an Land zu gelangen. Und die Überfahrt an Land muss man sich dann natürlich jetzt auch nicht so einfach vorstellen für einen betroffenen Bürger. Also man konnte nicht einfach aus dem Haus steigen in ein entsprechendes Boot, einen sogenannten Nachen, wie er da vor Ort hieß, und hinüberfahren. Denn das Treibeis war natürlich auch eine große Gefahr. Das heißt, man saß sprichwörtlich fest in seinem Haus und musste darauf hoffen, dass das Wasser nicht zu hoch stieg. Also dass man es schaffen konnte, diese nächste Nacht vielleicht im eiskalten Wasser oder umringt von diesem Wasser zu überleben. Bis zum 2. März folgten dann bei Tag und Nacht weitere Eisgänge, doch dann fiel das Wasser glücklicherweise für die Stadtbevölkerung merklich ab. Und ab dem 3. März, also dann schon einige Tage nach Eintreten dieser schweren Eisgänge, kamen die ersten Hilfslieferungen aus der Grafschaft, aus Bendorf und auch den kurtriarischen Rheinorten in Neuwied an. Und danach fangen auch die Stabilisierungs- und Befestigungsarbeiten der Häuser an. Es wurde vom Militär und der Bürgerwehr durch die Stadt patrouilliert, um natürlich zu sichern, was jetzt beschädigt war. Oder natürlich auch, weil ein Großteil der Stadtbevölkerung die Stadt verlassen hat. Auch spannend, am 6. März wurde auch per Brief noch von einem weiteren Eisgang gewarnt. Also diese Warnung, die dann auf offiziellen Wegen in die Stadt eintraf, sich später als unwahr herausstellte, löste nochmal eine immense Panik aus. Und ganz viele der nun zurückgekehrten Menschen flohen erneut aus der Stadt und kehrten dann auch nicht so schnell zurück. Aber diese Eisgänge, wie gesagt, waren praktisch Fake News. Aber die Panik war schon verbreitet und der Schock der Menschen aufgrund der vorangegangenen Ereignisse saß eben sehr tief.
Okay, das ist schon einmal beeindruckend und auch irgendwie beängstigend. Gehen wir mal auf diese Menschen genauer ein. Auf welche Schwierigkeiten trafen diese Menschen denn unmittelbar im Hochwasser? Also jenseits von Eis und Wasser, gab es bürokratische Probleme, mit der Katastrophe umzugehen? Gab es Schwierigkeiten, miteinander zu kommunizieren? Was macht es ihnen vielleicht auch schwer, irgendwie angemessen auf diese Herausforderung zu reagieren? Oder umgekehrt, wie gut waren sie auf der anderen Seite präventiv vorbereitet, weil sie ohnehin damit rechnen mussten, dass mal ein Hochwasser kommen kann? Also mit anderen Worten, welche Maßnahmen konnten sie ergreifen und für welche fehlte vielleicht die Zeit oder das Geld?
Das ist auch eine gute Frage und glücklicherweise wissen wir da auch ein paar Antworten aus den Quellen. Und zwar ist überliefert, welche Maßnahmen getroffen wurden bei einem Hochwasserereignis. So zum Beispiel im Jahr 1787, da wird dann in den Hochwasserakten, wie ist das vermerkt, was da zu leisten war, von welcher Person oder von welcher Vereinigung und oder Organisationseinheit und wie praktisch vor dem Hochwasser vorzugehen war, um sich zu schützen. Zur Organisationsstruktur lässt sich da sagen, dass der Stadtschultheiß im Hochwasserfall praktisch die Weisungsbefugnis hatte. Der Stadtschultheiß, das kann man sich als Amt so vorstellen, dass dieser zwar ein gräflicher Beamter war und praktisch mehr oder minder die Amtsgeschäfte in der Stadt geleitet hat, auch eine ziemlich große Macht selbst in der Stadt hatte, also auch gewisse Verwaltungsrechte da inne hatte. Allerdings hatte die Stadt auch gewisse Selbstverwaltungsbefugnisse, auch einen Bürgermeister, es gab auch Stadträte, zwei verschiedene. Und hier hatte der Stadtschultheiß praktisch eine Vermittlerrolle zwischen dem Grafen, also zwischen der Grafschaft und zwischen der Stadt und war eigentlich zu seiner Aufgabe auch viel um Interessensausgleiche bemüht. Aber hier ging es nun eigentlich mehr darum, dass er es von seiner Weisungsbefugnis Gebrauch machen sollte und eben aktiv Hochwassermanager sein sollte. Und vorgeschrieben war auch, hat der Stadtschultheiß irgendwelche Probleme beim Ausführen seiner Amtsgeschäfte oder hat er allgemeine Hilfe gebraucht oder war möglicherweise verhindert. Ja, Krankheit kann er natürlich auch ereilen. Dann konnte der Stadtschreiber zur Hilfe gezogen werden oder auch ihn im Falle des Falles eben ersetzen. Also so ist das Ganze dann verfassungsrechtlich auch festgelegt, um die Stadt eben zu schützen. Zu den Maßnahmen zählte dann, dass zum Beispiel die halt weit im Vorfeld bereits ergriffen werden konnten, als klar war oder absehbar war, dass ein Hochwasser zum Beispiel durch Eisgang drohte, war das Vieh von den Weiden zu nehmen. Denn problematisch war es natürlich, wenn Vieh auf den Weiden stand, das Wasser nahte und jetzt nun die Boote gebraucht wurden, um das Vieh von den, ja praktisch wenn es abgeschnitten war, von Rheininseln ans Festland zu holen und diese Boote jetzt nun nicht mehr für die Menschenrettung zur Verfügung standen. Also war es ein sehr, sehr wichtiges Gebot und das war auch so festgehalten, entsprechend mit Strafe, das Vieh von den überflutungsgefährdeten Flächen hinaufzubringen auf höheres Terrain. Und apropos Boote, die Schiffszunftmeister, die ja über die Boote größtenteils verfügten, hatten auch im Voraus eben an die Stadt Listen abzugeben, welche Schiffe mit wie vielen Booten für das anstehende Ereignis zur Verfügung stehen. Und dann folgte eben eine Einteilung der Schiffermeister, der Knecht und Tagelöhner auf verschiedene Straßen, sodass, falls das Wasser in der Stadt anstieg, man also nicht mehr zu Fuß verkehren konnte, es möglich war, koordiniert und gezielt einzelne Straßen per Boot zu befahren und die Menschen gegebenenfalls zu evakuieren, aber auch zu versorgen und eben Hilfe zu leisten, wo es nötig war. Zudem musste auch der Brandschutz sichergestellt werden. Das klingt zwar ein wenig paradox, wenn man vom Hochwasser umgeben ist, aber auch da kann natürlich ein Feuer ausbrechen. So mussten die drei städtischen Feuerspritzen, die es in dieser Zeit gab, auch auf Kähne geladen werden, sodass sie im Falle des Falles dann auch bedient werden konnten und entsprechend ein Feuer in einem Haus gelöscht werden konnte. Präventiv wichtig war auch die Versorgung mit Lebensmitteln. Also insbesondere Brot sollte Tag und Nacht gebacken werden, um dafür zu sorgen, dass genug Vorräte für die Stadt zur Verfügung standen. Gehen wir nur etwas näher an ein eventuelles Ereignis heran. Ging das Eis jetzt beim Winterhochwasser flussaufwärts auf, so war es üblich, nicht nur in Neuwied, aber auch in anderen Flüssen und Flusssystemen, flussaufwärts nach flussabwärts zu warnen mit einem akustischen Signal. Das lässt sich auch in Frankfurt, in Mainz und in ganz vielen anderen Städten nachhalten, dass praktisch flussaufwärts mit Kanonen geschossen wurde und so die Rheinanlieger in diesem Fall flussabwärts gewarnt wurden von dem anstehenden Eisgang. Und so sollen, wie berichtet wurde, die Kanonenschüsse in Neuwied von der kurtrierischen Festung Ehrenbreitstein stammen und von da aus sollte praktisch dieses Warnsignal abgegeben worden sein und das eben vor jedem neuen Eisgang. Ja, kommen wir nun ein wenig wieder zurück zur Frage, zu den Organisationsproblemen. Nämlich 1784 stieg das Wasser derart schnell an und vor allem auch so hoch an, wie ich berichtet habe, dass der Stadtschultheißkreis und der noch zusätzlich vom Grafen eingesetzte Obrist von Lützow, also ein Militär, der jetzt auch für den Hochwasserschutz und das Hochwassermanagement zuständig war, dass diese nun aufgrund des schnell steigenden Wassers in ihren Häusern zwischen Eis und Wasser festsaßen und nicht mehr hinauskamen, um ihre Aufgaben wahrzunehmen. Und so ging, wie vorhin beschrieben, die Aufgabe, die ja eigentlich beim Stadtschultheiß lag, auf den Stadtschreiber namens Ernst Schott über, der jetzt eben die gesamte Koordination bei diesem Ereignis zu übernehmen hatte. So musste er sich gleichzeitig um die Schiffer kümmern, die ja eigentlich die Straßen koordiniert befahren sollten, aber auch zugleich die Nahrungsmittel und vor allem die Frischwasserversorgung sicherstellen. Denn man muss ja auch sich vorstellen, dass sämtliche Brunnen in dieser Zeit überschwemmt waren und das Wasser auch auf Monate hinaus nicht zugänglich war. Und so musste die Gesamtlage von dieser Person im Blick behalten werden, was für eine Person natürlich durchaus überfordernd eingeordnet werden muss. Denn er musste hinausfahren, die Stadt auch verlassen, Besorgungen anstellen und gleichzeitig den Überblick behalten. Also man kann schon hier vielleicht etwas wertend urteilen, dass das musste eigentlich schief gehen. Das war etwas zu viel für einen einzigen Menschen, so viel gleichzeitig abzuarbeiten. Teilweise erhielt der Stadtschreiber auch noch zudem, während er unterwegs war, von seinem Vorgesetzten, dem Stadtschultheiß, Anweisungen aus seinem Haus heraus, auf die er dann auch noch zu reagieren und gegebenenfalls auch zu antworten hatte. Also für den Stadtschreiber eine wirklich sehr angespannte Lage und eine sehr große Verantwortung, die er in dieser Zeit trug. Es stellt sich natürlich die Frage, ob der Stadtschultheiß und der Obrist nicht einfach mit dem Boot aus dem Fenster hätten gerettet werden können. Ja, das begründet der Stadtschultheiß dann selbst mit dem Problem, dass er noch wichtige Akten, die er zu Hause lagerte, also es war in der frühen Neuzeit auch nicht üblich, dass städtische Beamte Akten nach Hause nahmen und nicht in ihrer Schreibstube ließen, sondern zu Hause weiter bearbeiteten und auch archivierten. Also diese Akten hätte er, so schreibt er selbst, von dem Flut ins höhere Stockwerk retten müssen, auch sein Geld hätte er retten müssen. Und er selbst hätte auch nicht gar aus dem Haus kommen können, sondern erst als das Wasser gesunken wäre, konnte er das Haus wieder verlassen, was dann Tage später war. Also so entschuldigt er sich praktisch selbst in den Quellen, aber es bleibt natürlich die Frage offen, inwiefern das dann natürlich alles stimmt und das alles richtig ist oder nur eine Rechtfertigung, die wir jetzt aber schwerlich überprüfen können. Um auf die Frage wieder zurückzukommen, die Kommunikation war also im entscheidenden Moment gestört. Die Kommunikation war sogar teilweise unterbrochen und dies führte dazu, dass die Schiffer nun beispielsweise ohne Anweisungen auf eigene Faust durch die gesamte Stadt fuhren und halfen, wo es gerade nötig war. Es war natürlich gut, aber sehr ineffizient von der Regelung her und auch das sollte später noch dem Stadtschultheiß angelastet werden, dass er hier nicht seinen Aufgaben nachkam. Darüber hinaus war dann nicht nur die interne Kommunikation betroffen, sondern auch die Kommunikation nach außen, denn die städtischen Mittel reichten ja nicht aus, um das Ereignis bewältigen zu können. Im Sinne einer frühneuzeitlichen Solidarität, die man gegebenenfalls auch als Solidaritätszwang bezeichnen kann, sendeten aber die verschiedenen umliegenden Orte, also aus der Grafschaft selbst, aber auch aus kurtrierischem Gebiet, freiwillig oder auch auf Anweisung des Trier Erzbischofs Hilfslieferungen nach Neuwied, um die Stadt eben vor allen Dingen mit Lebensmittel- und Wasserlieferungen zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass die Bewohnenden die nächsten Tage überlebten. Man darf dabei auch nicht vergessen, also gerade bei Kurtrier, dass die kurtrierische Residenzstadt Koblenz selbst schwer betroffen war durch das Mosel- und das Rheinhochwasser inklusive des vorangegangenen Eisgangs. Also hier ist es schon sehr besonders, dass gerade auch aus diesen Orten, die ja kurtrierisch war, in dieser Zeit so viel Hilfe herkam und diese Hilfe auch als ja, Spende gedacht war. Im Gegensatz zu den Hilfen aus der Grafschaft, für die eben wirklich im Nachgang noch entsprechend von der Stadtkasse gezahlt werden musste.
Die historische Katastrophenforschung geht ja nun davon aus, dass solche Katastrophen immer zwei Ebenen haben. Auf der einen Seite ein ungewöhnliches, extremes Naturereignis, ein Vulkanausbruch, ein Erdbeben oder wie hier ein Hochwasser. Und zur Katastrophe wird das auf der anderen Seite dann aber erst, wenn es auf menschliche Gemeinschaften trifft, die aufgrund ihrer historischen Beschaffenheit auf genau dieses außergewöhnliche Naturereignis nicht oder nicht gut vorbereitet und daher verletzlich sind. Wie stand das denn damals um Neuwied? Was war denn das für eine Stadt?
Zu der Aussage mit der Katastrophe und ob die als solche gewertet wird, hat Wolf Dombrowski den Begriff Kulturkatastrophe geprägt. Das bedeutet, dass ein Ereignis eigentlich nur als Katastrophe betrachtet werden, wenn Menschen betroffen sind. Ja, um ein Beispiel zu nennen, das Tunguska-Ereignis im Jahr 1908 in Sibirien war ein sehr großes Naturereignis, also vermutlich, man ist sich nicht sicher, ein Meteorit oder mehrere Meteoriten, die für weitflächige Explosionen und Zerstörung sorgten in meist unbewohntem Gebiet. Das wurde dann eher auch als Naturereignis betrachtet, allerdings nicht als Katastrophe, denn kamen hier ja kaum Menschen dabei zu Schaden. Der Gegensatz ist dann natürlich, wenn wir wieder in die frühe Neuzeit gehen, beim Erdbeben von Lissabon. Das wurde dann als Katastrophe gesehen und war auch eins der ersten Ereignisse, die dann mit dem Wort Katastrophe überhaupt tituliert wurden, was ja eigentlich aus dem an der antiken griechischen Tragödie stammt. In Ovid selbst kann man das Ereignis dann, wenn man möchte, auch als Katastrophe einstufen, denn waren hier ja auch Menschen betroffen, teilweise Menschen auch existenziell bedroht durch das Ereignis. Das ist ja schon ein Grund, um zu sagen, dass es jetzt nicht nur ein nüchternes Naturereignis war, sondern dass es hier wirklich um leidvolle Erfahrungen ging. Um auf die Stadt mal selbst zu sprechen zu kommen, Neuwied selbst ist eine wirklich sehr junge Stadt. Die Gründung erfolgte erst 1653 und zwar an einer tiefliegenden Stelle im Rheingebiet, in einem Gebiet auch eines ehemaligen Rheinarms, der sogenannten Schleit. Das heißt, die Stadt, die ursprünglich auf der sogenannten Langendorfer Insel gegründet wurde, einer ehemaligen Flussinsel, die dann über einen versandeten Rheinarm anmählich an das, in Anführungszeichen, Festland angedockt ist, diese Stadt war dann immens überschwemmungsgefährdet. Und diese Gründung wird dann auch in der Literatur ein wenig kontrovers diskutiert. Also wieso kommt ein Graf auf die Idee, eine Stadt dort zu gründen, wo sie eigentlich von einer so gefährdeten, exponierten Position ständig vom Wasser bedroht wurde? Und da gibt es das Argument, dass es eigentlich mehrere Siedlungsplätze in der Grafschaft gegeben hätte. Aber die Idee war, dass die Stadt möglichst handelsgünstig am Rhein liegen sollte, sodass der Graf, der hier sein Reichtum mehren wollte oder vor allem seine Grafschaft auch im Sinne einer kameralistischen Politik entwickeln wollte, hier möglichst gute Handelsvorteile erreichen konnte. Es gab zwei Stellen am Rhein, die dafür in Frage kämen, die durch das kurtrierische Dorf Irlich, das durch Kurtrier eben besetzt war, in zwei Teile gespalten wurde. Also der eine Teil der Grafschaft war auf felsigem Terrain nördlich dieses Dorfs gelegen. Das war das Gebiet auf der Hohen Lei, am heutigen Pfahr gelegen. Eine kleine Terrasse, die relativ schmal war, auch über 10 Meter über dem Rhein gelegen. Also handelsmäßig sehr erschwert und auch aus Stadtentwicklungsperspektive auch keine sinnvolle Siedlungsfläche, da sie ja vom Rhein auf der anderen Seite eben vom nächsten Berg ja eingegrenzt wurde. Die andere Seite war eben etwas dann südlich gelegen, das Gebiet, wo Neuwied dann gegründet wurde, nämlich das Gebiet Areal der alten Schlei dieses Rheinarmes. Hier wuchs die Stadt also erstmal auf der ehemaligen Langendorfer Insel. Das war dann noch nicht so problematisch. Auch der Herrschaftssitz des Grafen wurde auf dieser Insel gegründet, also ein wenig höher liegend als das umliegende Terrain. Und diese kleinen Unterschiede machen wirklich beim Hochwasser viel aus, wo es dann auf jeden halben Meter, Meter oder am Ende auch einen Zentimeter ankommt, ob das Wasser nun ins Haus eindringt oder nicht. Nur im Laufe der Zeit, also wir sind jetzt ja schon 130 Jahre vorangeschritten, ab der Gründung im Jahr 1784, wuchs die Stadt immer weiter ins überschwemmungsgefährdete Gebiet hinein. Und das sorgte auch dafür, und das lässt sich dann auch entsprechend quellentechnisch festhalten, dass immer mehr Hochwasser die Stadt erreichten und auch niedrigere Hochwasser die Häuser betrafen und ja auch überschwemmten. Allerdings, wie gesagt, das Ereignis 1784 war nochmal ein ganz besonders großes Hochwasser, also das größte, was die Stadt je erlebt hat bis heute. Und die Bewohner, muss man sich vorstellen, waren auf diese niederen Ereignisse schon vorbereitet. Also auch die Hausstrukturen mit eben unteren Geschossen, die nicht dauerhaft bewohnt werden sollten, wo man das Mobiliar auch rausräumen konnte. Ja, diese ganzen Mechanismen existierten in der frühen Neuzeit, aber auch noch bis ins 20. Jahrhundert hinein, bis eben ein moderner Schutzdeich dort errichtet wurde. Also auf jeden Fall kann man sagen, dass die Bewohnenden Hochwasser erprobt waren, allerdings ein solches Ereignis überhaupt nicht erwarteten. Im Allgemeinen kann man zur Stadt vielleicht noch sagen, dass es eine Besonderheit ist, dass zur Zeit 1784 7 verschiedene religiöse Gemeinschaften innerhalb der Stadtgrenzen lebten. Also wir haben hier verschiedenste kleinste religiöse Gruppen, die vom Grafen gezielt angesiedelt wurden, um eben möglichst schnell eine große Bevölkerungszahl zu erreichen, um natürlich die Steuerabgaben anzukurbeln, aber auch um eben entsprechend Handel und Industrie in der Stadt zu erhalten. Und da wurden auch entsprechend Leute gefördert oder eingeladen, Gruppierungen, die solche Interessen verfolgten.
Ja, nun sagt man oft, Katastrophen seien Gleichmacher. So ein Hochwasser erwischt irgendwie alle, also Katastrophen treffen alle irgendwie gleich. Wir wissen aber, dass das gar nicht immer stimmt oder vielleicht oft nicht stimmt. Wie sah das denn 1784 in Neuwied aus? Wer war besonders betroffen? Wer kam vielleicht noch halbwegs glücklich davon?
Also ein guter Punkt, dem Stichwort des Gleichmachens bei Erdbeben und Bränden ist teilweise überliefert, dass es Tendenzen gab, dass die Stadtbevölkerung vom Besitz her gleicher wurde, auch nur partiell, aber ne, es gab Beispiele, dass was möglich war. Hier bei der Hochwasserkatastrophe sah die Sache dann etwas anders aus. Im Gegensatz zu einem Stadtbrand oder einem Erdbeben war die Vorwarnzeit hier sehr groß. Also man konnte mehrere Tage im Voraus planen, dass da etwas kommt. Man konnte schon Besitztümer und Mobiliar aus der Stadt herausschaffen. Und die einzige Sache, die jetzt eben neu war, war wirklich die Wasserhöhe, die hier sehr stark angestiegen ist. Und das bedeutete auch, dass Menschen betroffen waren, die jetzt vielleicht ihr Mobiliar retten konnten, die auch Besitz hatten, aber die jetzt diesen nicht rechtzeitig retten konnten, da das ihren Erwartungshorizont schlichtweg überschritt. Besonders hart betraf es jedoch die ärmere Stadtbevölkerung, also jene, die betteln durften, aber auch die Tagelöhner, die einfach keinen Besitz akkumulieren konnten aufgrund ihres geringen Einkommens und nun wirklich existenziell bedroht waren, da selbst das Geld und auch die Reserven nicht reichten, um sich für die nächsten Tage entsprechend mit Lebensmitteln eindecken zu dürfen. Also hier war es ganz bedeutsam, dass diese Gruppen von außen mit Hilfe eben auch aus anderen Gebieten, wie gerade auch erwähnt Kurtrier, am Leben erhalten wurden. Denn sonst hatten sie ohne Vorräte keine Chance, da irgendwie die nächsten Tage zu überstehen. So wurde auch dafür gesorgt seitens der Stadt, dass die Lebensmittelversorgung für die Armen kostenlos war. Was genau die Armen waren, das wird in den Quellen jetzt nicht ganz trennscharf definiert, also wie viele Personen das waren, aber es wird auf jeden Fall ersichtlich, dass es mehr als die Bettler in der Stadt sein mussten. Es wurden mehrere hundert Brote innerhalb weniger Zeit geliefert und auch die meisten dieser Brote konsumiert. Also es spricht schon auf eine sehr große Personengruppe, die da eben durch diese Armut betroffen war, nicht auf eigene Faust was beschaffen konnte. Und auch das wurde von der Stadt eigentlich so gesehen, dass Menschen, die sich leisten konnten, selbst sich um ihre Verpflegung kümmern sollten, so gut es eben ging. Ja, auch kann man sehen, dass die finanzielle Hilfe eigentlich nur auf Lebensmittel und etwas Bauholz sowie Brennmaterial beschränkt wurde. Denn ganz explizit wurde darüber Sitzung gehalten in der Stadt und auch ausgewählt, wer Geldspenden halten durfte. So ging über ja mehr oder minder Mundpropaganda die Kunde vom Ereignis Neuwied nach Siegen über und dort wurde von einem Pfarrer eine Kollekte angestrebt und auch abgehalten. Und die Kollektengelder waren dann, wie es scheint, die einzigen monetären Unterstützungen, die von außen an die Stadt hineinkamen. Und darüber wurde natürlich dann beraten, wer berechtigt war, dieses Geld zu erhalten und auch dann entsprechend in Quellen Buch geführt, wieso eine Person auszahlungsberechtigt war. Also wer war am schlimmsten betroffen vom Ereignis und wer hatte die geringsten Möglichkeiten, sich aus eigener Kraft da herauszuhelfen. Also auch das war bedeutsam bei der Einteilung der Hilfsgelder.
Okay, das klingt nicht nur sehr spannend, sondern zugleich auch mega komplex. Und also auch wenn man sich bei manchem erinnert fühlt an Dinge, die man kennt, dann doch irgendwie völlig anders, als man sich das heute vorstellen würde. Beispiel, was mir durch den Kopf geht, wäre der Rhein, den wir heute irgendwie als einen breiten Fluss kennen, der damals über weite Strecken ja meandert und ganz anders läuft. Woher hast du das jetzt alles? Vielleicht können wir da mal gemeinsam auf die Quellen schauen, auf die Archive, auch auf die bisherige Forschung.
Ja, fangen wir mit der Forschungslage vielleicht an. Die historische Katastrophenforschung ist eigentlich noch ein relativ junges Feld, das zwar schon im 20. Jahrhundert unter den Vorzeichen des Historismus praktiziert wurde, aber erst in den 90ern wirklich starken Auftrieb gerade in der Geschichtswissenschaft fand. Gerade der Band Stadtzerstörung und Wiederaufbau aus den 1990er Jahren, der eben auf ja, Bestreben dieser UN-Dekade der Katastrophenprävention geschrieben und veröffentlicht wurde, hatte da einen ziemlich großen Forschungsimpact gehabt. Heutzutage, also seit ja auch schon bald 30 Jahre vergangen, ist die Katastrophenforschung sehr interdisziplinär angelegt, auch die historische Wasser- und Hochwasserforschung. Und so kann man als Beispiel Katrin Klemanns Dissertationsschrift Mist Connection erwähnen, die auf interdisziplinäre Art und Weise die Laake-Eruption 1784 und deren Folgen untersuchte. Also auch genau diesen Rahmen, der meine Masterarbeit betroffen hat und auch das Hochwasserereignis in Neuwied. Dieses Ereignis ist noch immer ein großes Forschungsdesiderat, also da kann man immer noch sehr viel machen und ja, wie man sieht, wird es auch glücklicherweise beforscht. Auch regionalgeschichtlich findet sich da einiges an Forschungsarbeiten, die inzwischen geschrieben wurden. Von Birgit Häuser-Hildebrand zu Mainz, von Manfred Sparter zu Bonn, gut, wenn da auch Bonn-Beul jetzt im Fokus steht. Und von Frank Deutschmann mit einem mikrogeschichtlichen Fokus und einer Methode zum am Mittelrhein gelegenen St. Goar. Was bei diesen regionalgeschichtlichen Arbeiten da vielleicht auffällt, ist, dass sie teilweise gar nicht von genuinen HistorikerInnen verfasst wurden. Aber da ist es sehr spannend, wenn jetzt zum Beispiel ein Geodät oder ein Ingenieur eine solche Arbeit verfasst, dass eben jetzt noch andere Blickwinkel auf diese Hochwassermaterie hier eine Bedeutung finden und auch eben teilweise Berechnungen zum Wasserstand oder zu den Abflussmengen angestellt werden. Also auch da ist es sehr profitabel, wenn eben aus verschiedenen Disziplinen auf diese Ereignisse geblickt wird und jede Disziplin auch praktisch seine oder ihre Expertise mit einbringen kann. Zu den Quellen lässt sich vielleicht noch kurz sagen, dass es eine sehr gute Quellensammlung von Kurt Weikin gibt, der hydrologische Extremereignisse in hauptsächlich Mitteleuropa festgehalten hat. Und hier gibt es einen Großteil eben auch, nämlich ganze 74 Seiten, einem fünften Teilband seiner Edition zu diesem Ereignis 1784. Und diese 74 Seiten sind wirklich eine immense Menge. Und es wird von Hunger, aber auch von Feuerholzknappheit und von den Wasseraufgängen, aber auch von Toten, von Frankreich bis hin über das Heilige Römische Reich nach Polen und auch nach Ungarn berichtet. Und das ist schon sehr immens und in diesem Werk sind nicht mal alle Quellen enthalten, sondern natürlich auch nur ein Bruchteil. Also da lohnt es sich auf jeden Fall hineinzugucken, wenn man Anhaltspunkte für dieses Katastrophenereignis finden möchte. Meine eigenen Quellen, die jetzt natürlich im Vordergrund standen, waren die Quellen aus dem Stadtarchiv Neuwied und hier insbesondere die Flutakten des Jahres 1784. Und auch da wird wieder die Besonderheit dieses Ereignisses 1784 deutlich, denn diese Akten sind von sämtlichen anderen Flutakten losgelöst und in einem eigenen, ja, wie es auch in Quellen heißt, besonders dicken Ordner abgeheftet. Denn es wurde einfach so viel Schriftgut produziert, im Gegensatz zu allen Ereignissen zuvor oder danach, dass es gesondert behandelt werden musste, auch gesondert abgeheftet wurde und auch der gesamte Schriftverkehr hier mit Kopien festgehalten wurde. Also es wurde unglaublich viel produziert an Schriftgut, was für mich als Historiker, der das Ganze eben aufarbeiten wollte, natürlich sehr hilfreich war, dass hier so viel vorhanden war und auch einfach eine sehr gebündelt vorhanden, ohne dass man da viel noch dort und dort suchen musste. Ich wollte eigentlich gerne noch, wie erwähnt, die 7 religiösen städtischen Gemeinschaften betrachten, denn es wäre natürlich auch interessant gewesen zu schauen, wie hat jetzt welche religiöse Gruppe auf dieses Ereignis reagiert, gerade auch im Sinne der frühneuzeitlichen Katastrophendeutung, bei der es sein konnte, dass eben die Katastrophe als ein göttliches Eingreifen interpretiert wurde, gleichzeitig aber auch rationale und naturwissenschaftliche Methoden angewandt wurden, also eine Parallelität dieser beiden Deutungs- und Handlungsmuster hatte ich eigentlich angestrebt zu untersuchen, gegebenenfalls auch aufzuzeigen. Aber leider waren die Akten bis aller religiösen Gemeinschaften, bis auf ja wenige der reformierten und lutherischen Gemeinde und auch noch einige der Herrnhuter Brüdergemeinde nicht zugänglich und teilweise auch gar nicht mehr vorhanden. Was natürlich ein wenig schade war, aber man muss natürlich mit dem arbeiten, was man zur Verfügung hat.
Gut, ich würde gerne an dem Punkt ansetzen, den du jetzt schon angerissen hast, komme aber sozusagen aus der Gegenwart. In den modernen Krisen, Herausforderungen, jetzt unserer eigenen Zeit wird immer betont, dass wir uns ja an alles Mögliche anpassen können und dass wir das auch müssen, also Klimafolgen, Anpassung und wir können lernen, wir können Dinge verändern, Spielregeln verändern. Wie sah das denn 1784 aus in der Nachsorge? Welche Lehren wurden gezogen? Du hast gesagt, du hast zum Beispiel nach religiösen Deutungsmustern gesucht, mit denen man sich das irgendwie erklärt, was da passiert ist. Wie sorgte man denn dafür, dass das alles nicht so schnell in Vergessenheit geriet? Also war sozusagen der dicke Aktenordner dann alles, was man tun konnte? Oder hat man Spielregeln verändert? Hat man umgebaut? Immerhin zitierst du, wenn ich das richtig im Kopf noch habe, den Ehrenpräsidenten der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, also vom THW, Albrecht Brömme, der von Katastrophendemenz spricht. Na, als würden wir in der Regel eher vergessen als erinnern. Ist ja doch ein krasses Urteil.
Also ja, ich weiß, dass dieses Urteil ist natürlich ein relativ hartes Urteil, aber auch ein in gewisser Weise treffendes Urteil. Und das, ja, versuche ich jetzt mal ein wenig an diesem Beispiel darzulegen. Im Anschluss an das Ereignis gab es dann erstmal sehr große Debatten, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Also woran lag das, dass ein Hochwasser mit so viel Eisgang die Stadt treffen konnte? Denn die umliegenden Gemeinden, zumindest um Neuwiedrum herum, hat sie ja nicht so hart getroffen. Also wieso die Stadt? Und natürlich waren sich die Bewohnerinnen darüber bewusst, dass sie in einer hochwassergefährdeten Lage sich befanden. Aber man wollte ja eben eigentlich schnellstmöglich Abhilfe schaffen. Und schon wenige Tage nach Abklingen oder Abflauen dieser Hochwasserwelle wurden erste Entwürfe eingereicht, welche Baumaßnahmen man eben nun anstellen sollte, um zu verhindern, dass ein ähnliches Ereignis mit ähnlich großen Konsequenzen sich wiederholte. Das fing dann an mit Aufforstungsideen, denn ja, man hat gesehen beim Ereignis selbst, dass Bäume die Eisschollen abgehalten haben, dass diese sich in den Bäumen verfangen haben und dass diese da festgehalten wurden. Ja, da wäre es natürlich sinnvoll gewesen, vielleicht etwas auswärtige Expertise zu holen und nicht nur sich auf die eigene Beobachtung zu verlassen. Denn in Bollen selbst wurde eine ganze Pappelallee durch die Eisblöcke, die sich im Wasser befanden, abgesägt. Also man hätte wissen können, dass Bäume nur einen mäßigen Schutz darstellten. Aber hier fokussierte man sich nun eben auf Aufforstungsmaßnahmen, stellte Berechnungen an, wo genau die Bäume zu stehen hätten, welche Grundstücke aufgekauft werden sollten, wie teuer das Ganze wäre und so weiter. Also da hat man sehr viel Aufwand betrieben. Und dieser ganze Aufwand, wie es scheint, hat dann keine Früchte getragen, zumindest was die Bäume anbelangt hat. Denn das Ganze verlief, wie so oft, nach einer gewissen Zeit im Sande. Das heißt, dann irgendwann enden die Akten dazu, auch in den anderen Hochwasserordnern findet sich dann erstmal für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte nichts mehr zu diesen Maßnahmen, sondern es wird über die Kosten debattiert und hat das wieder geendet. Auch bei anderen Baumaßnahmen, wie zum Beispiel, gab es natürlich wieder die Idee, einen Deich zu errichten oder auch Holz-Metall-Konstruktionen, mit denen praktisch die Häuser geschützt werden sollten. Also die Idee war es, diese Konstruktion um die Eckhäuser zu legen und dann durch das Holz einen natürlichen Aufprallschutz für die Eisschollen zu haben, sodass diese nicht die Wände ausrissen. Hier kann man wenigstens sagen, dass Konstruktionen angefertigt und auch gelagert wurden, dass diese sogar im Jahr danach beim Eisgang 1785 eingesetzt wurden, aber auch danach verliert sich deren Spur, denn es gab dann auch wieder Probleme, wie soll man die einlagern und wer zahlt dann dafür, dass die instand gehalten werden, erneuert werden von Zeit zu Zeit. Auch das Metall, wenn es korrodiert, dass dieses erneuert wird. Also da hat man ganz, ganz viele Probleme gehabt, die rein finanzieller Natur waren. Und erst Anfang des 19. Jahrhunderts wurde dann unter nassauischer Herrschaft begonnen, also nach eben dem Ende des Alten Reiches, eine Dammstraße zu errichten, die dann schon einen Teil der Stadt wenigstens schützte. Und erst dann unter preußischer Herrschaft, wieder einige Jahre später, nach einem erneuten schweren Hochwasser mit wieder ähnlichen Debatten infolge des Hochwassers, also wie hätten wir uns schützen können, dann wurde tatsächlich mit größeren Deicharbeiten begonnen. Interessant auch bei diesen Deicharbeiten ist, dass weniger mit dem letzten Hochwasser argumentiert wurde, sondern dass dann plötzlich wieder das Ereignis 1784 hochkam. Dass man dann sagt, ja, es darf doch nicht wahr sein, dass wieder so etwas vorgekommen ist, auch wenn es nur kleiner war. Aber wenn nochmal so ein größeres Ereignis kommt, dann haben wir wieder erst recht Probleme, wir müssen jetzt handeln. Und dann wurde tatsächlich dann auf Geheiß der preußischen Verwaltung begonnen, hier eben einen Deich zu errichten. Und ja, möglicherweise, das kann man jetzt nur vermuten, aber vielleicht doch schon eine Kausalität herstellen, lag das einfach daran, dass die städtischen und die gräflichen finanziellen Mittel beschränkt waren und eben ein Deichbauprojekt Zehntausende Reichstaler gekostet hätte. Man hätte sich jetzt natürlich auch sagen können, okay, wenige Monate später, im Juni 1784, hat sich der Graf den Fürstentitel für 15.000 Reichstaler gekauft. Dieses Geld hätte man jetzt vielleicht in langer Sicht auch anders investieren können. Aber ja, das sei jetzt mal eben offen dahingestellt, was da eben Sinn und unsinnhaft war. Das war natürlich dann auch eine wohlüberlegte Entscheidung des Grafen an dieser Stelle. Zur kulturellen Ausprägung vielleicht noch am Ende. Es fanden natürlich auch Verarbeitungen statt. Es wurden Predigten und Messen infolge des Ereignisses abgehalten. Es wurde sogar seitens der Stadt vorgeschrieben, welche Inhalte die Messe haben sollte. Und da war es egal, um welche Konfession es sich handelte, es sollte immer das Gleiche gebetet werden, der gleiche Psalm gesungen werden, das alles sollte dann eben vereinheitlicht werden mit dem Ziel, Gott zu danken, dass dieses Ereignis noch möglichst oder relativ glimpflich an der Stadt vorbeiging. Trotz der Schäden, die verursacht wurden, kam bei der ganzen Hochwasser- und Eisfahrt kein einziger Mensch durch diese Ereignisse ums Leben. Dann sollte in der Folge dessen doch schon Dank an Gott gezollt werden. Nur der Schreiber der Herrenhuter Brüdergemeinde zieht einen Vergleich zum Sintflutmotiv. Und das Sintflutmotiv ist ja ein alttestamentarisches Motiv, was ja immer wieder herangezogen wurde bei Flutkatastrophen. Also nicht nur alttestamentarisch, auch schon babylonisch eigentlich, wo eben dafür die Menschen für ihre Sünden letztlich strafen sollten und es eine übernatürliche, ja göttliche oder metaphysische Bestrafung für die Sünden der Menschen geben sollte. Und das wird dann hier dann gezogen, zwar nur relativ leicht, aber man sieht dann immer noch, dass es auch zu dieser Zeit inmitten der Aufklärung immer noch sehr präsent war und dass man immer noch Argumentationen mit diesem Motiv anstellte. Allgemein, auch bei der Herrenhuter Brüdergemeinde, man kann es ja auch erwarten aus einer religiösen Schrift oder bei einer Schrift einer religiösen Gemeinschaft, dass Gott eine aktivere Rolle spielte. Und so wird auch geschrieben, dass Gott die Arme der Brüder und Schwestern dieser Gemeinschaft während des Ereignisses aktiv gestärkt hat, um Tag und Nacht die Eisschollen von den Häusern fernzuhalten. Und ein derart wirklich explizites Eingreifen Gottes, was dann auch an mehreren Stellen in diesem Bericht der Brüdergemeinde vorzufinden ist, ein derart explizites Eingreifen wird in keiner anderen Quelle beschrieben. Also gerade die städtischen Quellen schreiben dann schon mal etwas von der Dankbarkeit an Gott, aber es wird jetzt nicht weiteres von anderen, vor allen Dingen eher mittelalterlichen Motiven dann beschrieben.
Gut, nun hast du dich sehr stark auf Neuwied und das Frühjahr 1784, konkret den Februar oder sogar Ende Februar konzentriert. Kannst du die Klimageschichte rundherum vielleicht ein wenig ausführen? Also ich stelle die Frage auch deshalb, weil wir in einem anderen Podcast darüber nachgedacht haben, warum der Rhein seit 1962 nie mehr zugefroren ist. Und du erzählst uns was von Eisgang. Was für ein Klima haben wir denn da?
Ja, grundsätzlich befinden wir uns zu dieser Zeit noch in der sogenannten Kleineiszeit. Kleineiszeit bedeutet jetzt nicht, dass es ständig gefroren war, aber es bedeutet eben eine grundsätzlich niedrigere Durchschnittstemperatur, gerade eben im europäischen Raum im Vergleich zur vorhergehenden mittelalterlichen Wärmeanomalie. Und die Senkung der Durchschnittstemperatur bedeutet in diesem Fall auch nicht, dass es durchgehend kalt war. Es gab auch außerordentlich warme Jahre mit außerordentlich warmen Sommern, sodass man sagen kann, dass die Temperaturextreme in dieser Periode einfach mehr ausgeprägt waren. In dieser Zeit fand dann auch, also praktisch 1783, um es mal zu verbalisieren, der Ausbruch der Vulkanspalte des Laki statt. Darauf werden wir, denke ich, noch zu sprechen kommen. Aber hier wurde dann nach diesem Ausbruch im Juni 1783, könnte man erstmal eine Abkühlung erwarten. Doch stattdessen wurde der Sommer besonders heiß. Also man könnte jetzt vielleicht denken, dass vielleicht Sonnenenergie reflektiert wurde, dass auch dann die Erde sich im Sommer nicht so heiß aufheizen konnte. Aber ich glaube, da werden wir später nochmal zu sprechen kommen. Aber der Sommer war wirklich 1783 unglaublich heiß. Also die Societas Meteorologica Palatina berichtete an vielen Orten von ihren Messstationen, die eben von Kurpfalz dann eben bezahlt und betrieben wurden, von extremen Hitzeschüben im Sommer. In Würzburg gar bis zu 38 Grad, was ja doch sehr immens ist für diese Zeit. Und es fanden auch Sichtungen von Höhenrauch statt. Also dieser Vulkanausbruch hat da schon auch olfaktorische und visuelle Merkmale gehabt. Und interessant ist auch, dass jener wirklich giftige Höhenrauch, dieser schweflige Höhenrauch, der von den Zeitgenossen dann beschrieben wurde, mehr Tote verursacht hat als Hochwasser und Eisgang zusammen. Also das sei an der Stelle vielleicht auch mal kurz erwähnt. Auf diesen unglaublich heißen Sommer folgte dann ein besonders harter Winter mit Kälte und Schneefall. Und auch für Nordamerika lassen sich eine extreme Kälte beobachten, mit Schneefällen bis zu den sonst schneefreien karibischen Inseln. Doch auch hier besteht noch immer die Möglichkeit, dass es sich um eine natürliche Anomalie gehandelt hat. Denn die Kausalität zwischen Vulkan und eben dieser Kälteanomalie wird in der Forschung zumindest noch stark hinterfragt. Jedenfalls froren durch diese langanhaltenden und nur von kurzen Tauphasen unterbrochene Kälte die meisten Flüsse und Flusssysteme in Mitteleuropa zu. Ab Mitte Februar setzte sich dann von Westen her Tauwetter durch mit signifikanten Temperatureinhöhungen, die da einhergingen. Und das führte eben zum Schmelzen der Schneedecke. Man muss sich vorstellen, diese Schneedecke blieb jetzt mehr oder weniger den ganzen Winter liegen und es gab viel, richtig viel Schnee. In Mannheim wird von einer Schneehöhe von 1,5 Metern berichtet. Und dieser Schnee verflüssigte sich nun durch eben Temperaturanstieg von mehreren oder über 10 Grad Celsius je nach Ort. Das führte dann auch wieder zum Aufbrechen des Flusseises, das dann seine Festigkeit auch verlor. Und dieses Aufbrechen und wieder Festsetzen des Flusseises, also der sogenannte Eisgang, führte bei gleichzeitig ansteigendem Wasser dann eben zu diesen verheerenden Eisgängen in sämtlichen Flüssen Europas, Dann muss ich vorstellen, das Wasser setzte sich wieder in Bewegung. Dann bildete das Eis durch das Festsetzen an zum Beispiel Brücken oder Felsvorsprüngen wieder eine natürliche Barriere. Diese schmolz wieder ab und so ging das Ganze immer weiter und sorgte für eine neue verheerende Flutwelle für die Siedlungen flussabwärts.
Wenn man nun davon ausgeht, dass dieses Hochwasser irgendwas mit einem Vulkan zu tun hat, dann wäre es ja auch spannend, jemanden zum Gespräch dazu zu ziehen, der sich da gut auskennt. Und an dieser Stelle kommt ein Kollege ins Spiel, den wir bisher nicht vorgestellt und begrüßt haben, der aber auch schon länger hier sitzt und zuhört. Christoph Helo, der ein oder andere kennt ihn vielleicht schon aus unserem Podcast über die russische Bürgerkriegsphase rund um 1600, die sogenannte Smuta. Auch da haben wir uns gefragt, ob im Hintergrund nicht vielleicht ein Vulkan eine Rolle spielt. Christoph Helo ist Vulkanologe. Er kennt sich super mit vulkanischem Glas und mit unterseeischem Vulkanismus aus. Und für uns glücklicherweise ist er auch für interdisziplinäre und transdisziplinäre Fragen sehr offen. Er hat sich bereit erklärt, uns diese viel diskutierte Eruption dieses isländischen Vulkans Laki zu erklären. Ich darf dich, Christoph, ganz herzlich begrüßen. Hallo.
Hallo, schön mal wieder dabei zu sein.
Christoph, im Sommer 1783 brach also dieser Laki, was auch immer das ist, auf Island aus. Ein Fünftel der isländischen Bevölkerung soll damals gestorben sein. Das ist unfassbar viel. Wie muss man sich das vorstellen? Etwa so wie den großen Vesuv-Ausbruch, den Plinius der Jüngere beschreibt? Das ist ja so unsere Vorstellung davon, wie so ein Vulkan aussieht.
Ja, also der Vesuv-Ausbruch 79, das ist natürlich, wie du sagst, eigentlich so der klassische, also bildhaft so der klassische Ausbruch, den man immer so vor Augen hat. Das ist das, was wir als plinianische Eruption beschreiben in der Vulkanologie. Bedeutet, wir haben wirklich große Mengen an Magma, die in einer sehr schnellen Rate ausgestoßen werden. Eine Eruptionssäule, die wirklich auch sehr hoch aufsteigt. Im Falle von Vesuv war das gute 30 Kilometer. Also da sind wir aus der Troposphäre heraus und schon in der Stratosphäre. Das ist die nächste Atmosphärenschicht. Da sind wir in der Höhe der Ozonschicht, um das mal so ein bisschen in Perspektive zu setzen. Das sind natürlich schon gigantische Mengen an Material, die da in kurzer Zeit freigesetzt werden. Das ist umgerechnet eine, von der Masse betrachtet her, eine Golden Gate Bridge pro Sekunde. Das ist eine unglaubliche Menge und so eine Eruption hält über ein paar Stunden an in der Regel. Und das ist das, was solche Eruptionen sehr gefährlich macht, denn was hochkommt, kommt auch in der Regel wieder runter. Und das war im Falle des großen Vesuv-Ausbruchs eben der Fall. Das hat Pompeji verschüttet, das war hauptsächlich die Asche. Ja, das war das, die große Gefahr, die davon ausgegangen ist. Laki hingegen auf Island ist eine ganz andere Art von Eruption gewesen, was die Zusammensetzung der Magma betrifft und aber auch, was die Art des Ausbruchs betrifft. Also während Vesuv, ich sage jetzt mal, ein paar Stunden angehalten hat, war Laki eine Eruption, die tatsächlich über Monate hinweg abgelaufen ist. Das ist eine sogenannte Spalteneruption. Ich glaube, du hast den Begriff schon erwähnt. Bedeutet, wir haben zunächst nicht so einen klassischen schönen Vulkankegel, wie man sich das so im Bilderbuchhaft vorstellt, was für den Vesuv ja eigentlich auch stimmt. Sondern wir haben tatsächlich eine Spalte, die sich plötzlich öffnet. Und das ist für Island typisch, denn Island steht ein bisschen unter Spannung. Das ist plattentektonisch ein Punkt, an dem in beide Richtungen gezogen wird. Das heißt, die Erde reißt buchstäblich entlang von Spalten auf. Und entlang dieses Risses kann Magma dann aufdringen. Und das verursacht auch Vulkanismus. Der ist aber etwas kurzweiliger. Die einzelnen Episoden, die sind nicht so explosiv. Da haben wir auch explosiven Vulkanismus, das steigt auch vielleicht 9-10 Kilometer auf, ist aber von der Menge her nicht zu vergleichen mit so einer Vesuv-Eruption. Und dann haben wir aber auch sehr viel Lava, die ausfließt, also sehr viel effusiven Vulkanismus. Und das ist natürlich auch wieder von der Gefahrenlage her eine ganz andere Situation. Das hielt an über Monate hinweg, in einzelnen Pulsen. Dann hat es mal wieder Pause gemacht, dann kam mal wieder ein neuer Puls. Also wir kennen 10 einzelne Pulse. Jeder hat mit so einer kurzen explosiven Phase angefangen, dann in eine Lavastromphase übergegangen. Die größten Volumina an Magma wurden tatsächlich in den ersten Episoden ausgeworfen. Gegen Ende ebbte das einfach ab. Wir sprechen aber nichtsdestotrotz über diese guten 8 Monate hinweg von einer Eruption. Auch wenn kurzzeitig immer wieder Pausen vorgelegen haben, in denen nichts ausgeworfen oder nichts ausgeflossen ist. Trotzdem ist das für uns noch eine Eruption mit einzelnen Episoden, die dazwischen liegen. Also das ist vom Ablauf her und von der Menge, die pro Zeit ausgeworfen werden, eine ganz andere Art von Eruption.
Wir haben in diesem anderen Podcast über die Bürgerkriegswirren im Großfürstentum Moskau um 1600 schon einmal die klimatische Wirkung von Vulkanen diskutiert. Und ich erinnere mich sehr gut, dass du damals gesagt hast, dass das davon abhängt, wie sehr diese Eruptionssäule in die Höhe steigt. Also das, was du gerade mit dem Vesuv angesprochen hast, das geht irgendwie in die Stratosphäre und an einem bestimmten Punkt wird das dann eben auch klimatisch wirksam. Das heißt, man kann das auch über einen 30-Jahres-Zeitraum irgendwo statistisch noch ablesen. Jetzt hast du etwas anderes hier für diese Spalteneruption angedeutet, aber was wir wissen ist, der Sommer 1783 war extrem heiß. Und der Winter 1783-84, der war dann, und zwar sowohl in Nordamerika als auch in Europa, außergewöhnlich kalt und schneereich mit gefrorenen Flüssen und gefrorenen Häfen. Und in Europa lag die Durchschnittstemperatur dann um 1 Grad Celsius niedriger als üblich und das ist physikalisch eine ganze Menge. Da muss man sich, glaube ich, vorstellen, 1 Grad ist nicht nur 1 Grad, sondern das ist erstmal nur ein Durchschnittswert für ein unfassbar großes Gebiet und das bedeutet, dass da physikalisch ja irgendwas passiert sein muss. Ich habe mal eine Quelle mitgebracht, Benjamin Franklin, der sich durchaus hervorgetan hat, auch mit Welt- und Naturbeobachtung, der sich zu der Zeit in Frankreich aufgehalten hatte, der schrieb, über einige Sommermonate des Jahres 1783, als die erdwärmende Wirkung der Sonnenstrahlen in diesen nördlichen Regionen größer hätte sein sollen, und das ist die heiße Zeit, lag ein konstanter Nebel über ganz Europa. Die Sonnenstrahlen waren nach dem Durchdringen tatsächlich so abgeschwächt, dass sie durch ein Brennglas gebündelt braunes Papier nur gerade entzündeten. Und man kann sich vorstellen, dass Benjamin Franklin das auch wirklich ausprobiert hat. Natürlich war ihre sommerliche Wirkung bei der Erwärmung der Erde überaus vermindert. Folglich war die Oberfläche früh gefroren. Folglich blieben die ersten Schneefälle liegen, ohne zu schmelzen und erhielten kontinuierliche Ergänzungen. Folglich war die Luft frostiger und die Winde waren kälter. Folglich war der Winter 1783-84 schwerer als irgendeiner in vielen frühen Jahren. Das klingt nach einer wunderbaren naturwissenschaftlichen Deduktion. Man hat irgendwie einen Startpunkt, man wird folglich eines aus dem anderen abgeleitet. Die Erklärung ist ganz einfach. Und diese extremen Wetterbedingungen, das wissen wir, führten auch schon vor dem Hochwasser, vor den Eisgängen, zu Versorgungsengpässen, zu Brot- und Holzsammlungen. Und wir wissen auch von diesem kurzen, plötzlichen Warmlufteinbruch Ende Februar 1784 und dem ersten Auftauen und Schmelzen von enormen Schneemassen. Ob der Vulkan, also diese Laki-Eruption, ob dieser Laki für all das verantwortlich war, das wird heute kritisch diskutiert. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also wie kann eine Erdspalte auf Island das Wetter global verändern?
Ja, also da hast du gut aufgepasst das letzte Mal. Das habe ich tatsächlich so gesagt. Da stehe ich auch nach wie vor natürlich dazu. Um klimatisch wirksam zu werden, ist es gut, wenn eine große Menge an Gasen und besonders die Schwefelgase, also das ist SO2-Gas, Schwefeldioxid, was ausgestoßen wird, das ist das Gas, was letztlich klimatisch wirksam werden kann und am besten in der Stratosphäre. Warum in der Stratosphäre? Die Stratosphäre hat einen Vorteil gegenüber der Troposphäre in diesem Bezug. Sie ist trocken. Es gibt keinen Regen in der Stratosphäre. In der Troposphäre habe ich Regen. Das heißt, was in die Troposphäre injiziert wird, wird auch sehr schnell wieder ausgewaschen. SO2-Gas verändert sich chemisch relativ schnell letztlich zur Schwefelsäure, wirklich reine Schwefelsäure. Die bilden Schwefelsäure-Tröpfchen, die sind super gut löslich in Wasser. Das wird sehr schnell ausgewaschen. Und das war auch die große Problematik bei der Laki-Eruption, was die Todesfälle betrifft. Das ist nicht wie in Vesuv der Ascheregen gewesen oder die Ascheablagerung. Nein, es ist die Vergiftung der Vegetation, das Sterben der Tiere, das Einatmen der giftigen Gase, insbesondere der Schwefelsäure, auch der Fluorgase. Also die indirekten Folgen waren eigentlich die Folgen, die die Todesfälle dann verursacht haben. Und die Gase sind auch die, die klimatisch wirksam werden können. Das stimmt, die Eruptionssäule war bei weitem nicht so hoch wie zum Beispiel Vesuv, 9, 10, 11 Kilometer vielleicht. Dann muss man aber auch daran denken, die Tropopause ist im nördlichen Bereich deutlich niedriger. Die liegt wird Richtung Äquator, sind wir bei 18 Kilometer, in der Polregion sind wir nur noch bei 8 Kilometer. Da muss ich schon mal gar nicht so hoch injizieren. Das heißt, ein Teil dieser Gase ist durchaus auch in die Stratosphäre vorgedrungen und der andere Teil ist im oberen Bereich der Troposphäre, hat er sich verbreitet. Und hinzu kommt, diese Eruption lief ja über einen langen Zeitraum. Es wurde ja immer wieder nachgepumpt. Das war ja nicht eine einmalige kurze Injektion über ein paar Stunden hinweg, was dann sehr schnell wieder ausgewaschen werden kann aus der Troposphäre, sondern die lief ja über Monate hinweg. Das heißt, da wurde konstant nachgeliefert und so konnten sich durchaus größere Mengen an Schwefelsäure-Tröpfchen auch über einen längeren Zeitraum in der unteren Bereich der Stratosphäre und oberen Bereich der Troposphäre halten und konnten da tatsächlich klimatisch wirksam werden, indem sie auch, das ist dieser Höhenrauch, das ist dieser trockene Nebel, der beschrieben wird, das sind Schwefelsäuretröpfchen gewesen letztlich. Und die reflektieren das Licht zurück. Das hat unterm Strich eine kühlende Wirkung auf die Erdoberfläche und natürlich eine erwärmende Wirkung in dem Bereich, wo diese Tröpfchen sich vorfinden, also im oberen Bereich der Atmosphäre. Da wird das Sonnenlicht ja absorbiert. Das heißt, der Bereich wärmt sich auf. Der untere Bereich, der kühlt sich jetzt leicht ab. Das hat diese schweren Winter und auch die sinkende Durchschnittstemperatur in den Jahren danach letztlich verursacht. Diesen heißen Sommer, inwieweit der wirklich damit zusammenhängt, weiß ich nicht. Das kann auch völlig unabhängig von der Laki-Eruption gewesen sein. Denn die hat ja im Sommer eingesetzt. Also das wäre schon eine sehr schnelle Wirkung gewesen. Und da wäre auch nicht ganz klar, wie dieser Wirkungsmechanismus dann aussehen sollte. Vielleicht eins noch dazu zu sagen. Interessant, du hast Benjamin Franklin angesprochen. Der war tatsächlich auch der Erste, der diesen Zusammenhang hergestellt hat damals. Und dieses Wissen ist, und das ist jetzt vielleicht auch wieder Stichwort Katastrophendemenz, ist auch wieder verloren gegangen. Also bei der Tambora-Eruption 1815 war dieses Wissen nicht mehr da. Da war damals keinem klar, warum es in den Jahren 1816, 1817 so extrem kalte Sommer gegeben hat. Den Zusammenhang mit der Eruption, der wurde damals nicht gezogen. Also dieses Wissen, das Benjamin Franklin eigentlich damals hergestellt hat, aufgrund direkter Beobachtung, man konnte den Höhenrauch sehen, das ist schön wissenschaftlich vorgegangen. Dieses Wissen ist verloren gegangen bis 1815.
Okay, das heißt vom Befund, wir sind ungefähr da, wo wir 1600 im Großfürstentum Moskau auch waren. Es gibt eine hohe Plausibilität, ganz genau wissen wir es nicht. Aber es lohnt definitiv, auch weiter auf Vulkane zu schauen, wenn wir mit irgendwas konfrontiert sind, was wir nicht sofort erklären können. Damit nochmal zurück zu dir, Christian. Ich hatte das eingangs schon angedeutet. Neben dem Geschichtsstudium hast du auch schon einige Jahre im Katastrophenschutz hinter dir. Was meinst du, was können wir, also wir alle, als Gesellschaft aus dieser historischen Katastrophenforschung für unsere eigene moderne Katastrophenprävention lernen? Oder salopp zugespitzt, bräuchten wir mehr historische Katastrophenforschung, also Arbeiten wie deine beispielsweise, oder bräuchten wir vielleicht mehr inter- und transdisziplinäres Arbeiten, also zum Beispiel den Austausch mit Christoph Helo und mit vielen anderen NaturwissenschaftlerInnen, was definitiv nicht einfach ist. Und das würde mich dann eben auch jetzt von dir, Christoph, interessieren, wie du das als Vulkanologe einschätzt, was da ein guter Weg sein kann mit Blick auf unsere eigenen Herausforderungen.
Also ich finde es spannend. Ich denke, das ist ein guter Punkt, was die Forschung betrifft, wo wir vielleicht wirklich mehr nachhaken müssen, ist tatsächlich, wie haben solche Events, solche Ereignisse, wie wirken die auf den besiedelten Landschaftsraum? Also was ja dann erst, wie du auch erwähnt hast, zur Katastrophe macht. Denn so ein Event, wenn es abseits jeglicher besiedelten oder in einem unbesiedelten Gebiet stattfindet, an sich stellt es ja keine Katastrophe dar, solange keiner zu Schaden kommt. Also es wird erst zu einer Katastrophe in dem Moment, wo es auf ein besiedeltes Gebiet wirkt. Wie sind da die Folgen? Das denke ich aus naturwissenschaftlicher Sicht, das zu betrachten. Spannend fände ich aber auch eben genau das aus der sozialwissenschaftlichen Sichtweise zu betrachten. Wie reagieren die Menschen als Menschen darauf? Also was passiert mit der Gesellschaft, wenn so ein Event eintritt, so eine Katastrophe? Und ich denke, das ist vielleicht einer der großen Punkte, wo wir auch für unsere derzeitigen Katastrophen viel lernen können. Denn das Verhalten der Menschen hat sich nur marginal geändert. Unsere Technik ist anders geworden. Wir können technisch anders reagieren. Aber das Empfinden so einer Katastrophe und das Verhalten, das daraus resultiert, das dürfte sehr ähnlich dem sein, was damals abgelaufen ist.
Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Also, dass man ganz viele Disziplinen heranziehen muss und dieses Thema Hochwasser, Hochwasserfolgen, Katastrophenfolgen von ganz vielen Gesichtspunkten betrachten muss. Also auch die Fragen, die man sich da stellen muss, müssen dann von verschiedenen Disziplinen bearbeitet werden. Also auch gerade, wenn man jetzt überlegt, dass es wichtig ist, mehr historische Katastrophenforschung zu betreiben und einfach mehr Datenpunkte, mehr Daten reinzuhaben, wie denn solche Hochwasserereignisse bei welcher Art von Flusssystem denn früher aussahen. Denn wir befinden uns ja heute in einer Zeit, wo Retentionsflächen wieder wichtiger wären bei solchen Katastrophen. Also dem Wasser wieder mehr Raum gegeben werden soll. Also der Fluss, wie man sagt, renaturiert werden soll, ist natürlich nichts mit dem natürlichen ursprünglichen Zustand zu tun. Er ließe sich aufgrund der ganzen Bebauung heutzutage gar nicht mehr herstellen. Aber wie sieht ein naturähnlicher Fluss aus und wie hat sich da so ein Hochwasser verhalten? Das ist dann ja schon mal relativ wichtig. Und auch dann zu überlegen, welche Baumaßnahmen oder welche Auswirkungen hatten Baumaßnahmen auf solche Extremereignisse in den letzten Jahrhunderten gehabt? Und wie haben die Deiche die Wasserableitung verändert? Wie haben sich Fließgeschwindigkeit, Wasserhöhe oder auch die Retentionsflächen verändert? Wie hat das die Siedlungsentwicklung beeinflusst? Also gerade diese flussnahe Siedlung wie Neuwied. Wie hängt das alles zusammen? Wie hat sich die Topografie verändert? Also das sind ja wieder Sachen, die irgendwie so Anknüpfungspunkte herstellen zwischen der Vergangenheit und heute, um an diese Veränderung hinzuweisen. Auch das Problem, wir haben immer mehr Gefahren durch das Wasser. So hat Harold Platt in einem Aufsatz über Überschwemmungen in Manchester des 19. Jahrhunderts darauf hingewiesen, dass einerseits immer mehr Siedlungsraum an die Flüsse herangerückt hat in dieser Zeit, aber auch, dass der Fluss in seiner chemischen Zusammensetzung ein anderer wurde. Denn wir haben jetzt nicht nur das Flusswasser, sondern wir haben jetzt ganz viele neue chemische Abwässer. Plus wir haben die Armen, die in Flussnähe siedeln, weil sie eben es sich nicht leisten können, auf den höher gelegenen, teureren, überflutungsfreien Flächen zu siedeln. Das heißt, wir haben wieder neue Probleme mit der Gefahr durch Chemikalien im Fluss und auch Abwässern. Plus halt eben Menschen, die sich es gar nicht leisten können, eigentlich ihr Haus wieder zu errichten. Ja, auch solche Sachen. Und auch die Frage, die wir uns vielleicht stellen müssen heutzutage ist, ja, was du auch gesagt hast, mit den sozialen Auswirkungen. Wie gehen Gesellschaften damit um, dass sie in Flussnähe siedeln, aber dass diese Überschwemmungen sie ständig verfolgen? Früher war es, wir haben das Beispiel vielleicht Neuenburg oder Wörth, beides am Rhein zu erwähnen, das sind zwei Orte, die umgesiedelt wurden aufgrund von Hochwasserkatastrophen und Hochwasserauswirkungen. Also hier hat es einfach keinen Sinn gemacht, in den alten Orten zu siedeln. Und hier hat man dann sich entschlossen, nicht das Geld in die Hand zu nehmen für einen Deichbau, sondern den ganzen Ort eben an einer neuen Stelle neu aufzubauen. Dasselbe auch bei der Kolonisation im Banat und in der Batschka zur theresianischer und josephinischer Zeit im Habsburgerreich. Also hier hat man noch eher überlegt, okay, wo macht es Sinn zu siedeln? Und ich glaube, das ist eine Sache, die vielleicht heute auch nochmal wichtig wäre, zu überlegen, wo ist Siedlungsraum eigentlich oder wo können Siedlungen noch weiterhin wachsen und wo können Siedlungen überhaupt noch geschützt werden, mit welchen finanziellen Mitteln? Und das ist ja auch immer so eine Frage, die wir auch vorhin bei Neuwied erwähnt, wer bezahlt das Ganze eigentlich am Ende und wer bezahlt dann auch für die Hochwasserschäden? Und das ist in einem Zeitalter, wo extreme Ereignisse häufiger werden und nicht nur häufiger, sondern auch intensiver, dann doch ein ziemlich großes Problem. Also es kostet immer mehr. Und auch es werden immer mehr Menschen betroffen dadurch eben weiterhin flussnahe Siedlungsweise. Zuletzt noch ein Problem, was auch damit einhergeht, dass die Menschen heutzutage, gerade wenn sie hinter Deichen wohnen, und das ist auch in der Forschung schon hinlänglich belegt, nicht mehr vorbereitet sind, wenn nun ein solches Extremereignis auftritt. Denn auch in Neuwied leben die Menschen seit 90 Jahren in Sicherheit, von einem Deich geschützt zu werden. Wie gesagt, früher waren die Untergeschosse noch so errichtet, dass man da schnell alles rausräumen konnte. Aber heutzutage finden sich da auch Dauernutzungsräume in diesen Bereichen und auch heutzutage wäre man nicht mehr darauf vorbereitet, mit einem Hochwasser klarzukommen. Klar, alle niedrigen und mittleren Hochwasser werden durch den Schutzdeich abgehalten, aber ein extremes Hochwasser wie 1784, falls ein solches nochmal auftreten sollte, das würde die Stadt volllaufen lassen. Und da könnte man nicht mehr auf dieselben Routinen zurückgreifen, wie die Menschen, die noch vor 90 Jahren gewohnt waren. Auch psychologische Effekte stehen da natürlich im Raum. Wie geht man damit um? Was macht das mit einem Menschen aus nach einem solchen Ereignis? Und wie kann man das Ganze verarbeiten? In der frühen Neuzeit findet sich eine Frage der Verarbeitung oder beziehungsweise die Antwort auf die Frage sehr oft bei Gottesdiensten, wo die Themen dann immer wieder thematisiert wurden, immer wieder darauf hingewiesen wurde. Im Negativen, im Positiven, aber als Sintflutmotiv, wo die Menschen als Sünder galten. Aber auch genau andersrum, dass das Ganze dann ausgelegt wurde als Neuanfang, dass man jetzt eine neue Chance hatte auf ein neues Leben und nun besser leben soll. Also man hat dann damit versucht, auch den Menschen klarzumachen, dass sie jetzt nun ihr eigenes Schicksal in gewissen Grad selbst in der Hand haben und dass sie jetzt was tun müssen und das Ganze im Gottesdienst als Kollektiverfahrung erlebt haben. Also auch das ist sehr, sehr spannend und gibt vielleicht auch Anknüpfungspunkte an die heutige Zeit, wie man eigentlich vielleicht als Kollektiv jetzt in einer Gesellschaft, die weniger religiös geprägt wird, aber wie man vielleicht als Gemeinschaft dann zusammen kollektiv ein solches Ereignis verarbeiten könnte.
Okay, ich habe schon mit großem Vergnügen gehört, dass du als Historiker auch Wörter verwendest wie Datenpunkte oder auch auf sozusagen physikalische, geophysikalische Volumina verweist, was, glaube ich, für Christoph eher Tagesgeschäft ist, für uns aber, glaube ich, also auch im Fach Geschichte eben noch ein Schritt ist, den man erstmal gehen lernen muss. Euch beiden, Christian, Christoph, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielleicht, um das am Ende nochmal zu sagen, wir zeichnen diesen Podcast auf im September 2024 und wir haben einige naheliegende Stichworte ausgelassen, die man heute auch hätte formulieren können, wie zum Beispiel unsere Erfahrungen mit der Ahrtal-Katastrophe. Oder wir hätten auch über die Hochwasser des Jahres 2024 sprechen können, in Niedersachsen um den Jahreswechsel, in Südwestdeutschland im Mai in diesem Jahr dann in Süddeutschland mit verheerenden Wasserständen und gerade jetzt in Österreich, Tschechien und Polen und vielleicht in zwei Tagen dann eben in Brandenburg an der Oder. Da lässt sich nicht immer alles mit allem vergleichen. Wir haben heute über den frühneuzeitlichen Eisgang gesprochen. Den heute zu erleben, wäre wirklich eine riesige Überraschung. Im ersten Podcast dieser dritten Staffel Clio auf die Ohren haben wir unter anderem mit einem Meteorologen gesprochen und darüber nachgedacht, warum der Rhein seit 1962 nicht mehr zufriert. Und da kommen einige dieser Punkte zusammen. Denn auch der Rhein hat sich chemisch verändert und wir haben es mit einer anderen regionalen klimatischen Situation zu tun. Und da haben wir dann eben auch mit einem Meteorologen gesprochen, der uns vorrechnen konnte, dass also für eine solche Vereisung einfach Fröste notwendig wären, die wir nicht mehr bekommen. Das heißt, man kann nicht alles eins zu eins übertragen, aber offenbar lohnt es sich dennoch zu verstehen, wie Gesellschaften von solchen Ereignissen getroffen werden, wie sie reagieren, was sie daraus lernen. Das ist das Argument, das ihr beide auch nochmal stark gemacht habt. Das mag nicht perfekt sein, aber das scheint doch mehr zu sein als die Katastrophendemenz, über die wir schon gesprochen haben. Euch beiden vielen Dank, das hier einzubringen. Und ich möchte abschließend gerne noch anfügen, dass du, Christian, jetzt die Universität wechseln wirst, leider, und für deine geplante Doktorarbeit weiter an Katastrophen oder auch Extremwettergeschichte arbeiten wirst, und zwar interdisziplinär. Dir dafür alles Gute. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an dieser Stelle auch einen herzlichen Dank fürs Dranbleiben. Und wer noch nicht genug hat, es gibt auch in dieser Staffel weitere Folgen zu anderen klimahistorischen, naturhistorischen, umwelthistorischen Themen. Schaut in euren Podcast-Player, vielleicht findet ihr da noch andere Episoden, die euch interessieren. Und falls es gut war, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch in Zukunft nichts. Und damit herzliche Grüße in die Welt und an uns und alles Gute für uns alle für eine katastrophenärmere Zeit. Tschüss.